ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Und springen wir doch gleich ins kalte Wasser zum Auftakt dieses langen Brückenwochenendes. Der letzte Aprilwetterbericht verspricht für morgen bis zu 27 Grad in der Region. Besser konnte das Anbaden heute gar nicht getimt werden. Auch wenn es tatsächlich mancherorts ins kalte Wasser geht. Nicht überall wird nämlich geheizt. RBB24-Reporterin Anke Michel war im Prinzenbad Berlin-Kreuzberg.
Hier ist schon richtig viel los im Prinzenbad. Auf den Liegewiesen, da sonnen sich die Menschen. Einige haben sich ein kleines Picknick mitgebracht. Und auch im Wasser ist ordentlich was los. Marieke kommt klatschnass vom Anbaden. Sie strahlt übers ganze Gesicht.
Auch richtig herrlich. Ich habe auch heute Geburtstag. Deshalb war der perfekte Start in den Tag. Ja, nee, richtig schönes Wetter und einfach herrlich, gute Wassertemperatur. Ja, ich freue mich auf den Sommer.
Neben ihr steht Wiebke. Sie hat auch gerade ihre Bahn gezogen.
Es war total schön. Ich habe es kaum erwarten können. Bisher war ich immer noch im Hallenbad und jetzt endlich wieder Freibad. Ist auf jeden Fall ein anderes Badegefühl, in der Sonne zu schwimmen. Und ich war auch im beheizten Becken und das lässt sich auf jeden Fall super aushalten.
Und hast du auch mal ausprobiert, wie das andere Becken im Vergleich so sich anfühlt, das nicht beheizt ist?
Heute noch nicht, aber aus der Erinnerung von letztem Jahr weiß ich, dass es auf jeden Fall am Anfang ein großer Schock ist. Geht dann auch, man gewöhnt sich, aber das Beheizte ist jetzt doch für den Einstieg erstmal angenehmer.
Das Wasser hat hier 22 Grad. Dieses Becken ist auch mit Abstand das vollste. In den nicht beheizten Becken daneben ist deutlich weniger los. Von denen, die sich reinwagen, tragen einige einen wärmenden, kurzen Neoprenanzug. Pavel sitzt mit seiner Freundin Ava auf der Wiese. Er hat beide Becken getestet. Das nur von der Sonne erwärmte Wasser war ihm dann doch etwas zu frisch.
Also das nicht beheizte Becken ist deutlich kälter, man merkt es auf jeden Fall. Und ich habe es nicht lange ausgehalten, um ehrlich zu sein. Ich war da 2 Minuten drin und dann bin ich direkt wieder rausgegangen, weil es wirklich ein bisschen zu kalt war. Also dafür reicht die Sonne leider noch nicht.
Ava hat noch nasse Haare. Auch sie schwört auf das beheizte Schwimmbecken.
Also das Schwimmerbecken ist super, gerade wenn man schwimmt, dann wärmt man sich ja auch auf. Das nicht beheizte Becken, da würde ich jetzt vielleicht, ja, jetzt noch im April nicht rein, aber im Sommer dann irgendwann, ja. Also ich habe mich die ganze Zeit sehr auf diesen Tag gefreut, wo das Freibad aufmacht. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Energie getankt für die 1. Mai-Demonstration auch.
Die nicht beheizten Becken werden von der Sonne erwärmt. Spätestens im Juli dürfte es hier dann auch angenehm warm sein.
Anke Michel aus dem Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg. Manche krawallsuchende Menschen könnten da gerne ihr Mütchen kühlen im Bad vor den revolutionären und sonstigen 1. Mai-Demos im Bezirk. Im letzten Jahr blieb es schon relativ ruhig, entsprechend entspannt gibt sich die Berliner Polizei. RBB24-Reporterin Ann-Christine Schenten über deren Sicherheitskonzept.
Die grau-roten Poller, sogenannte Okta-Blöcke, stehen bereits jetzt zu Dutzenden auf den Gehwegen rund um den Südstern in Kreuzberg an der Grenze zu Neukölln. Sie sollen am 1. Mai Terroranschläge verhindern, damit keine Autos ungehindert in die Demozüge fahren können und Teilnehmende verletzen oder Schlimmeres. Die Angst vor Anschlägen und Amokfahrten ist in diesem Jahr deutlich größer, so die Polizeipräsidentin Barbara Slowik-Meisel im Inforadio.
Es geht wirklich auch im Kern darum, diese viele, vielen Menschen zu beschützen vor eben Taten, die wir ja leider sehen mussten in Magdeburg, in München, in Vancouver. Hier Versäumnisse aufkommen zu lassen, das wäre deutlich vorwerfbar. Das haben wir nicht getan. Wir haben umfassenden Zufahrtsschutz. Und das alles kostet Kräfte.
Insgesamt sollen rund um den 1. Mai in ganz Berlin 5.700 Einsatzkräfte unterwegs sein. 2.000 davon wurden aus anderen Bundesländern angefordert. Im Fokus der Polizei ist bereits am Abend die queerfeministische Demo zur Walpurgisnacht im Wedding. Dann am Vormittag des 1. Mai die traditionelle Gewerkschaftsdemo des DGB, bei der rund 15.000 Teilnehmende vom Strausberger Platz zum Roten Rathaus ziehen werden. Um 13 Uhr macht sich dann die satirische Maigroni-Fahrraddemo auf den Weg ins Grunewalder Villenviertel. Hier werden ebenfalls 15.000 Teilnehmende erwartet. Schwerpunkt der Polizei ist aber wie immer die revolutionäre 1. Mai-Demo am Abend in Kreuzberg und Neukölln. Um 18 Uhr zieht sie vom Südstern über die Sonnenallee und dann zurück über die Karl-Marx-Straße. Angeführt wird die Demo von der sogenannten Migrantifa, ein Bündnis, das sich nach dem Attentat von Hanau bildete und einen starken antirassistischen Fokus hat. Seit dem 7. Oktober 2023 konzentriert sich die Migrantifa verstärkt auf die Rechte von Palästinenserinnen und Palästinensern. Dazu nochmal Polizeipräsidentin Slowik Meisel.
Grundsätzlich ist es natürlich erlaubt, auch hierfür auf die Straße zu gehen, auch mit Emotionen. Das ist kein Problem. Nur natürlich, wer hier diese Versammlung nutzt, um Straftaten zu begehen oder sich antisemitisch zu äußern, da, das haben wir in den letzten Monaten ja deutlich unter Beweis gestellt, da sind wir präsent und durchsetzungsstark da.
Bei der revolutionären 1. Mai-Demo soll auch eine Grußbotschaft von Daniela Klette verlesen werden, die als Mitglied der terroristischen RAF gilt. In diesem Jahr soll es erstmals auch wieder einen schwarzen Block bei der Demo am Abend geben. Mit gewalttätigen Ausschreitungen rechnet die Polizei dabei nicht, hat aber sogenannte Konfliktmanager auf der Straße. Dazu 10 Lichtanlagen zum Ausleuchten kritischer Punkte für Notfälle und sie hat auch Wasserwerfer in Nebenstraßen postiert. Die Sprecherin des Bündnisses, das die revolutionäre 1. Mai-Demo organisiert, sagt in einem Zeitungsinterview, dass man sich auf einen politischen Protest vorbereitet hat und nicht auf Krawall. Wie die Polizei reagiere, darauf habe man keinen Einfluss. Im vergangenen Jahr hatte es keine nennenswerten Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und Polizei gegeben.
An Christine Schenten über die Vorbereitungen der Berliner Polizei auf Demonstrationen heute Abend und morgen. Vor dem Tag der Arbeit gab es heute die Zahlen der Menschen ohne Arbeit. In Berlin und Brandenburg ist die im April im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert. Das sei aber keine gute Nachricht, analysiert rbb24-Reporter Thomas Weber.
Mehr als 300.000 Arbeitslose in der Region und das mitten im Frühjahr. Das bereitet Ramona Schröder, der Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, zunehmend Sorgen. Und das, obwohl Berlin als Dienstleistungsmetropole erst zeitverzögert die Auswirkungen konjunktureller Schwäche spürt, sagt der Sprecher der Regionaldirektion Christian Henkes. Auch bei uns sind Einstellungen Mangelware.
Die Frühjahrsbelebung, das zeigt sich normalerweise in den grünen Berufen, im Gartenbau, am Bau selbst. Auch dort geht es nicht wirklich voran, aber auch im Gastgewerbe. Das Wetter ist perfekt für den Biergarten, aber die Arbeitgeber stellen hier zu wenig Menschen ein. Und auch der Tourismus, der ja normalerweise auch den Handel gerade in Berlin sehr belebt, ist nicht so stark, dass hier massiv eingestellt wird.
In Zahlen heißt das, in Berlin waren zum Monatsende 217.500 Männer und Frauen auf Jobsuche, 1.100 mehr als im März und über 17.000 mehr als im April letzten Jahres. Die Arbeitslosenquote steigt leicht auf 10,3%. In Brandenburg meldeten sich über 86.000 Menschen arbeitslos, zwar 1.200 weniger als im Vormonat, aber immer noch 4.300 mehr als vor einem Jahr. Bei einer Arbeitslosenquote von 6,4%. Die Aussichten werden in den nächsten Monaten nicht besser, glaubt Henkes.
Die Arbeitsmarktforscher zeigen im Moment keinen Hoffnungsschimmer auf. Die Lage bleibt weiter angespannt und es wird schwerer, aus der Arbeitslosigkeit in einen neuen Job zu kommen.
Gefragt ist vor allem mehr Digitalkompetenz bei den Jobsuchenden und das gilt nicht nur für IT-Fachleute.
Das betrifft eigentlich nahezu alle Branchen. Die Digitalisierung ist auch im Handel auf dem Vormarsch und genauso wie am Bau oder aber auch im verarbeitenden Gewerbe.
Deshalb wirbt die Regionaldirektion verstärkt für ihre Umschulungs- und Qualifizierungsangebote. Gleichzeitig sind nämlich auch in Berlin und Brandenburg noch über 40.000 Stellen unbesetzt.
Die April-Arbeitsmarktzahlen für Brandenburg und Berlin erläutert von Thomas Weber. Und damit nochmal zurück zu Demonstrationen, zu einem Protest, der bereits heute in Berlin gelaufen ist. Frauen gegen Frauenmorde. Allein in Berlin sind in diesem April 3 Frauen von ihren Ex-Partnern getötet worden. Auf diese Femizide machten Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern und Beratungsstellen vor dem Rathaus Tiergarten aufmerksam, berichtet rbb24-Reporterin Annette Mirsch.
Rote Frauenschuhe stehen vor dem Rathaus. Sneaker, Pumps, Stiefletten. Weltweit gelten sie als Symbol, das an Femizidopfer erinnert. Heute gelten sie jener Frau, die vor 20 Tagen hier im Moabiter Kiez getötet wurde. Bei einer Fahrzeugkontrolle fand die Polizei eine nicht ansprechbare 57-Jährige im Auto ihres Ex-Partners, schildert diese Demonstrantin vom Berliner Bündnis Aktion Rote Schuhe den Fall.
Es wurde dann ein Krankenwagen gerufen und versucht, die Frau wiederzubeleben, aber es kam jede Hilfe zu spät. Dann hat sich bei der Obduktion herausgestellt, dass die Frau stranguliert wurde. Der Ex-Partner saß auf dem Fahrersitz. Es wurde dann ein Haftbefehl gegen den Ex-Partner erlassen wegen Verdacht auf Femizid und Tötung.
Die junge Demonstrantin arbeitet in einer Berliner Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt, erzählt sie. Zum Selbstschutz möchte sie anonym bleiben, so wie auch ihre Mitstreiterin aus einem Frauenhaus. Die beiden Sozialarbeiterinnen finden die Zustände unerträglich.
In Berlin sehen wir diesen Jahr den 4. Feminizid. Insgesamt gab es in Deutschland dieses Jahr 27 Feminizide. Wir wissen, dass wir viele Frauen in Frauenhäusern ablehnen müssen, weil wir nicht genug Plätze haben. Diese Frauen müssen wieder zurück zu ihrem Partner gehen.
Fast 500 Frauenhausplätze sollen in Berlin fehlen. So könne das nicht weitergehen. Das finden auch die Teilnehmer der Gedenkkundgebung.
Gewalt in Paarbeziehungen betrifft sozusagen alle sozialen Schichten und sozusagen auch Familien, wo man es von außen nicht vermuten würde, weil sie es einfach besser verstecken können.
Als Frau betrifft mich das natürlich. Und es ist erschütternd, wenn man die Zahlen hört und eigentlich nur merkt, wie es schlimmer wird und nicht besser.
Doch was braucht es außer genügend Schutzplätzen? Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Drobig vom Bezirksamt Mitte sagt, viel mehr soziale Trainings für Täter.
Da gibt es einen hohen Bedarf. Wir haben ein paar kleinere Maßnahmen in Berlin, die Angebote für Täter machen. Aber das reicht komplett überhaupt nicht aus. Männer müssen sich damit auseinandersetzen. Und eins der Hauptprobleme ist, dass Männer die Verantwortung für ihr Handeln nicht übernehmen. Und das ist in den sozialen Training der erste Schwerpunkt. Übernimm Verantwortung für das, was du getan hast. Ansonsten kann der sich nicht weiterentwickeln.
Männer, ein wichtiger Appell, Annette Mirsch berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Gerade einmal 15 Jahre alt ist Faisal Ahmadi. Vor 9 Jahren flüchtete er mit seiner Familie aus Afghanistan nach Berlin. Jetzt hilft er hier obdachlosen Menschen und wurde dafür sogar ausgezeichnet.
Ich mache es, weil ich hatte auch früher die Erfahrung, mit meiner Familie 2 Tage obdachlos zu sein.
Statt samstags auszuschlafen, verteilt Faisal zusammen mit Stefan May vom Verein Radtour für Obdachlose Menschen warmes Essen und Getränke an Bedürftige. Stefan May teilt das Schicksal und die Motivation seines jugendlichen Helfers.
Ich war selbst als Kind obdachlos, also ich weiß, wie es ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man jemand hat, der einfach mal guten Abend sagt, guten Morgen sagt.
Die erste Anlaufstation der beiden heute, der Kudamm. Luxusgeschäfte ohne Ende, aber auch immer mehr Obdachlose und arme Menschen. Die beiden Ehrenamtlichen müssen nicht lange Ausschau halten nach einem Hilfsbedürftigen.
Er ist bestimmt bedürftig und er ist ja Zeitungsverkäufer. Sondern er geht Haus zu Haus und verteilt Zeitungen.
Zum Leben reicht es trotzdem nicht.
Hast du großen Hunger? Möchtest du Röstzwiebeln haben?
Ja, nimm mit.
Der Mann freut sich über den Tee und die warme Mahlzeit der beiden Ehrenamtlichen. Das hilft ihm, über den Tag zu kommen.
Das ist mal was anderes. Sollte mehr sein. Viel zu wenig in so einem reichen Land.
Zu den Spätzle gibt's heute noch eine Linsensuppe. Für die Zubereitung hat Stefan May die halbe Nacht in seiner Küche gestanden.
Ich koche seit Kind an, also schon früh angefangen damit.
Stefan May macht die frühmorgendliche Tour schon seit 15 Jahren. Jeden Tag vor seiner Arbeit in einem Berliner Hospiz. Seit 2 Jahren ist Faisal jeden Samstag mit dabei.
Mit Milch oder Zucker?
Zucker.
Keine Wunder.
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der obdachlosen Menschen immer weiter gestiegen.
Das verstehe ich nicht. Menschen, warum die Obdachlose ignorieren. Und ich finde es in Deutschland, Obdachlose zusammen zu sehen, finde ich schon echt heftig.
Faisal weiß, wie es ist, obdachlos zu sein, seitdem er vor 9 Jahren mit seiner Familie aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet ist. Als der Asylantrag damals genehmigt wurde, musste die Familie die Gemeinschaftsunterkunft verlassen, fand aber keine Wohnung und landete schließlich auf der Straße.
Wir waren mit der Familie, 5 Kindern, Mutter und Vater. Wir waren 2 Tage auf der Straße vom Bezirksamt Tempelhof und haben dazu demonstriert, hallo, wir möchten bitte eine Notwohnung oder eine Notunterkunft oder etwas. Und uns wurde dann nicht geholfen.
Es war Stefan May, der die Familie damals bei der Wohnungssuche unterstützte. Seitdem kennen sich die beiden und helfen Hand in Hand.
Ich gebe dir noch ein paar Nudeln dazu.
Hier ist Zucker. Das tut mir etwas gut für den Herd und die Menschen, die auf der Straße sind. zu helfen.
Auch wenn es mit der Verständigung nicht immer klappt, weil viele Obdachlose aus dem Ausland kommen, Faisals respektvollen Umgang nehmen die Menschen auch über die Sprachbarriere hinweg wahr. Für sein Engagement für Obdachlose erhielt der 15-Jährige jüngst den Integrationspreis des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf.
Meine Mutter war sogar dabei und meine Eltern haben sich um mich sehr gefreut. Ich hatte da keine Ahnung und dann auf einmal habe ich die Urkunde da und auch noch 250 Euro.
Die Familie hat inzwischen eine Wohnung in Berlin-Lankwitz gefunden. Mutter Setara hatte in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet. Nach dem erneuten Erstarken der Taliban musste die Familie fliehen. Setara ist auf ihren zweitältesten Sohn besonders stolz.
Andere Leute gehen ins Kino, im Park, gute Party machen. Aber Faisal immer denkt, wie die Leute helfen. Egal obdachloser Mensch oder anderer.
Für heute aber hat der 15-jährige Faisal Feierabend und kann auch mal chillen. Aber nächstes Wochenende ist er wieder im Einsatz für die Bedürftigen Berlins.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In der Zerfall Babylons nimmt sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.